Dreierkette VBH, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette VBH.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Dreierkette VBH, Teil 2, würde ich mal sagen. Zweite Klappe, die zweite. Ja, ihr musstet jetzt eine Woche warten auf eine neue Folge Dreierkette VBH. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir letzte Woche eine der besten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Und aber sich die Software, mit der wir das hier immer jede Woche machen, sich mal kurzerhand entschlossen hat, nö, Hannes-Spur, die lösche ich jetzt. Die nehmen wir nicht mit. Hannes, den brauchen wir nicht, der labert eh nur Quatsch. Also eine Stunde 15 Material nicht vorhanden, somit eine ganze Folge nicht vorhanden. Und ich kann euch sagen, wir haben alles versucht, was in unserer Macht stand. Aber wir holen die Jubiläumsfolge, die 70. Folge, heute nach. Und das mache ich natürlich selbstverständlich wie immer mit meinen zwei absoluten Lieblingsmenschen. Der eine sitzt in Konstanz und schießt Luftballons mit Scheiße gefüllt über der Grenze von der Schweiz ab. Und der andere in Neukölln und hat gestern mal wieder bei den Berlin Open im Minigolf gegen mich versagt. Hallihallo und herzlich willkommen, Johannes und Brian.
Ja, Walle, mein Lieber, vielen Dank für die sehr netten Worte. Es stimmt, unsere erste Aufnahme der 70. Folge ist leider missglückt, weil Podcastle keinen Bock hatte, meine Spur zu laden, aber umso schöner ist es, dass wir unser 70. Jubiläum nochmal feiern können. Jungs, ich gratuliere euch zur Platin-Hochzeit. Ich weiß nicht, welcher von euch beiden gerade Umbauarbeiten macht, das ist aber crazy laut. Ich gratuliere euch zur Platin-Hochzeit, 70 Folgen, wer hätte das gedacht, als wir im Oktober 23 bei dir in der Küche aufgenommen haben und hat sich damals wirklich angehört, als ob wir mit einem Toten aufnehmen würden.
Oktober 22.
Ganz 23, jetzt haben wir 24, boah Gott, ab und zu, die Zeit vergeht einfach zu schnell, aber mich freut sehr, dass wir bis hierhin geschafft haben und gebe den Ball ab an den Künstler der Dreierkette VBH, wir haben ihn schon alles genannt, Taylor Swift, der Dreierkette VBH, einfach an unseren Noah Brian der Dreierkette VBH.
Boah, ja, stark. Heute ist er ja Kim Jong-un der Dreierkette VBH. Ja.
Das ist schon wild mit diesen Ballons irgendwie. Das ist wirklich, also das ist schon wieder mal so eine Nachricht, wo du dir liest und dir denkst, also welche Welt leben wir eigentlich? Aber erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen und euch zu hören. Es ist wirklich schade und man muss sagen, wirklich sehr schade, dass die letzte Folge nicht geladen hat. Es war wirklich, wie du gesagt hast, eine gute Folge. Ich nenne sie jetzt in meinem Kopf die Verschollene. Weil ich glaube, irgendwo gibt es diese Folge. Irgendwo gibt es sie. Und irgendwann so in 200-300 Jahren wird jemand, sagen wir ein Künstler aus Wales, diese Folge finden. Ein Archäologe aus Wales diese Folge finden und wird sie hochladen und dann wird sie da sein.
Und wird er sie dann auch mit dem grenzgenialen Folgentitel Bürotechnik ist kein Verbrechen hochladen?
Bürotechnik ist doch kein Verbrechen. Also da kommen wir auch noch, es gibt nicht nur eine verschollene Folge, sondern es gibt auch bald ein verschollenes Intro.
Uiuiui, hier werden Sachen angekündigt.
Brian, da musste ich gerade zwei, dreimal nachdenken, bis ich gecheckt habe, was du meinst. Und ich weiß ja eigentlich, was du meinst. Ist ein bisschen fordernd für unsere HörerInnen da draußen. Hannes, da muss ich mal kurz zu dir sagen, wir waren ja vor anderthalb Wochen auf dem Demokratiefest mit Freunden von mir von der Uni und da hast du wohl auch das ein oder andere Mal dieses Pyrotechnik-Lied angestimmt. Jetzt habe ich vorgestern erfahren, dass die das gar nicht kannten. Sie kannten das Reel nicht, die kannten das TikTok-Video nicht und dachten sich, was ist los mit dem Mann? Ist der Loco?
Das habe ich gar nicht gecheckt.
Vorgestern schreibt mir einer von denen so, schickt mir das Video von dem Balkon-Ultra und sagt so, ach, jetzt habe ich gecheckt, was Hannes meinte.
Also ganz kurz, wer heutzutage sich einigermaßen mit sozialen Medien auseinandersetzt, der dieses Balkon-Ultra-Video schon hunderte Male gesehen. Mich freut es extrem für ihn, dass er aus irgendeinem Plattenbau auf dem Land ist, auf den Ballermann geschafft hat, mit seinem Hit, der Balkon-Ultra. Noah hat es gerade angestimmt, Bürotechnik ist kein Verbrechen. Jetzt check ich auch, warum deine Jungs mich angeguckt haben wie UFO jedes Mal, wo ich das Lied angestimmt habe.
Aber stark, Digga. Also hast du auch noch Borsigplatz angestimmt?
Nee, hat er zentral von mir auf die Fresse bekommen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe es einmal, um Walle kurz zu nerven, versucht. Aber ich weißt du, wann ich es angestimmt habe, Noah? Innerlich am Samstag um 22.15 Uhr, bevor alles sich dem Schlechten gewandelt hat für BVB, da dachte ich mir, boah, wir sind wirklich alle am Borsigplatz geboren. Und wenn Karim Adeyemi kicken könnte, wäre vielleicht Borussia Dortmund Champions-League-Sieger geworden.
Hannes, damit bist du in unserem eigentlich unsportlichen Intro schon ganz schön sportlich geworden. Ich würde gerne die letzten 2-3 Minuten, bevor wir hier über das Champions-League-Finale, über den neuen Bayern-Trainer und was auch immer alles noch sprechen, würde ich ein Thema noch ganz ansprechen, das hat sich Brian gewünscht. Brian, the stage is yours. 2 Minuten. Am Wochenende steht eine wichtige Wahl an. Hol doch mal unsere Leute ab. Was ist das für eine Wahl und warum sollen sie wählen gehen? Und wen sie dann wählen sollen, das erkläre ich ihnen dann.
Ach, das machen wir jetzt schon. Okay, schade. Ich dachte, wir machen eine ausführliche Diskussion.
Nee, dann hast du mal wieder den Gruppenchat nicht richtig gelesen.
Nein.
Hey, wenn du willst, nur
man muss auch sagen, dass Hannes, dass Walle einfach geschrieben hat, welche Wahlen.
Ja, ganz ehrlich, da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich halt vor 3 Wochen meinen Brief schon losgeschickt. Ich habe das total vergessen, dass es dieses Wochenende ist. Ich wusste natürlich, dass irgendwann Europawahlen sind, aber jetzt halt nicht gerade dieses Wochenende.
Es sind Europawahlen und ich sag, wie es ist, es ist eigentlich nicht so wichtig. Das wäre ich ein bisschen egal.
Warum reden wir dann darüber?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, wir haben Politik studiert. Vielleicht kann man da mal interessieren, was ihr denkt. Aber mir ist es so ein bisschen egal.
Ja, ganz kurz. Ich denke, wenn wir uns den ganzen politischen Diskurs anschauen, der jetzt seit der Corona-Pandemie sich wirklich angespitzt hat und jetzt wir dieses Sylt-Video nehmen und die Messerattacke auf dem Mannheimer Platz, die Wahlen haben dann schon irgendwie eine Bedeutung, weil sie sind erstens extrem emotional geladen. Und zweitens, es sind wirklich Wahlen, bei denen die EU Gefahr läuft, ein bisschen ins rechte Lager abzurutschen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eine wichtige Wahl ist. Bitte alle darum, dass ihr zur Wahlurne geht, wie ich. Ich gehe wählen, ich mag das, ich setze mein Kreuzchen. Alle anderen, die schon die Briefwahl gemacht haben, gratuliere. Aber nehmt das auch. Und ich meine, dieses Jahr 2024, darüber wird schon ziemlich viel berichtet, aber es ist ja ein Superwahljahr, nicht nur im Sinne, dass wir EU-Wahl haben und 3 Landtagswahlen, sondern ich glaube, ein Drittel der Weltbevölkerung wählt dieses Jahr, weil Indien, die größte Demokratie, wenn wir jetzt China mal ausklammern, hat gewählt. Die USA wählen, sind auch 380 Millionen Menschen. Die ganze EU wählt, ich glaube, 350 Millionen Wahlberechtigte.
Mexiko hat gewählt am Wochenende.
Mexiko hat gewählt, auch über 120 Millionen Leute. Also wir haben crazy viele Leute, die wählen gehen. Deswegen nimmt es auf, geht wählen. Und Walle, für wen sollen denn die Leute wählen?
Für die Partei, wo sie denken, sie repräsentiert am ehesten ihre Interessen. Und wenn das die AfD ist, dann ändert eure Interessen. Ja, oder? Kann man doch so auf den Punkt bringen.
Ja, wenn man die AfD wählen will, dann kann man auch gerne zu Hause bleiben.
Ja, dann muss man gar nicht wählen gehen. Das ist auch
also okay. Dann lieber allem, nicht wählen.
Dann allem, lieber nicht wählen. Wer hier in unserer Hörerschaft mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, du darfst dich jetzt hier angesprochen fühlen, bitte verpiss dich. Also und dich weil, brauchen wir nicht.
Ja. Ich meine, ich verstehe einigermaßen, wenn Leute aus Protest irgendjemanden wählen, weißt? Viele Leute haben 2016 Trump gewählt damals, weil sie Anti-Establishment waren, weil die gesagt haben, boah, die ganzen Präsidentschaftskandidaten sind immer typische Ivy League und Familie ist Congressman und bla bla, wir wollen mal einen, jetzt auch falsch, aber so ein Typ aus dem Volk. Aber bei der AfD, ich meine, wenn man sich die Spiegel-TV-Doku zu Maximilian Krah anschaut, ich denke mir, da gibt es ja wirklich keine Hand und Fuß mehr, die belegen kann, warum man diese Partei wählt. Es schmerzt alles. Also habt ihr euch die angeschaut, diese 20 Minuten Snippet von Spiegel-TV? Wie er da steht und zu dem Jungen sagt, hey, du bist ein Deutscher, du bist kein non-binäres Einhorn und sich dann einen High-Five abholen will, keinen kriegt. Weißt, alle Leute, die inhaltlich damit sich identifizieren können, dann frage ich euch, boah, ihr wurdet entweder zu viel geschlagen als kleine Kinder oder gar nicht geschlagen. Also da gab es kein gesundes Medium. Eins der beiden Extreme ist bei euch der Fall gewesen. Also entweder hat Mama einmal zu viel mit dem Suppenlöffel auf eure Fresse geschlagen oder ihr wurdet halt gar nicht beachtet zu Hause.
Bist ein Deutscher, mach was draus.
mach was draus.
Bist ein echter Deutscher, mach was draus.
Ich finde es ja sehr gut, dass Hannes jetzt hier noch sehr eindeutige Worte gefunden hat, was die Europawahl angeht, nachdem Brian vor 2 Minuten das Thema eingeläutet hat mit mir ist es scheißegal und eigentlich ist es wurscht. Damit haben wir jetzt unseren Bildungsauftrag erfüllt als Politikwissenschaftler. Kommen wir zum Fußball. Wir schauen nach London, wir schauen nach München. Wir widmen uns der Nationalmannschaft und einer dubiosen Umfrage. Und das alles, das machen wir nach dem Bumper. Anpfiff Dreierkette VBH, Folge 70. Wir reden über Fußball, wir reden über dieses ominöse Champions-League-Finale. Am Samstag wurde Fußball gespielt in London. Die Königlichen aus Madrid haben sich duelliert mit den Borussen aus Dortmund, mit den Jungs vom Borsigplatz. Und das Spiel endet jetzt dann doch relativ unüberraschend. 2-0 für Madrid, muss man am Ende des Tages sagen. Aber ich finde eigentlich, Dortmund hat sich nicht schlecht geschlagen. Wie hat ein lieber Hannes dann dieses Spiel gesehen?
Ich habe extrem viele Parallelen beobachtet zum Champions League-Finale 2013. Nämlich damals hatte auch Dortmund gegen vermeintlich stärkeren Gegner einen furiosen Start. Ich meine, das hatten wir dieses Mal auch. Dortmund hat wirklich die erste Halbzeit sehr starke Akzente gesetzt. Wie gesagt, Karim Adeyemi, wenn ich meinen Job so machen würde, wäre ich morgen arbeitslos. Weißt, stell dir vor, mein Chef sagt zu mir, hey Hannes, bitte erstelle eine PowerPoint-Präsentation über die Core Values des Unternehmens und ich schreibe ein Word-Dokument über meinen Sommerausflug. Weißt, dann würde ich auch sagen, boah, alles klar, Hannes, danke dir, geh mal einen Schritt zur Seite. Du bist Offensivspieler im Endspiel der Champions League, dann kannst du doch mal auf den Gedanken kommen, komm, mir fällt jetzt was ein, wie ich diesen Courtois entweder lupfe oder irgendeine andere Option, aber egal. Also, furioser Start von den Borussen, aber letztendlich Real Madrid einfach souverän. Ich meine, wir haben es im Chat geschrieben, Real Madrid hat das gespielt, wie sie auch damals gegen Liverpool 2022 gespielt haben. Sie waren nicht die dominierende Mannschaft, sie waren zwar der haushohe Favorit, aber haben das Spiel dann letztendlich so abgespielt, dass es ihnen in die Karten gefallen ist und waren dann letztendlich auch, ja, glücklich, verdient, whatever, wie man es nennen will, aber letztendlich auch der Sieger. Wie Toni Kroos es dann im Interview mit Jamie Carragher gesagt hat, sie verlieren einfach keine Endspiele.
Ja, das ist es ja. Real Madrid spielt keine Endspiele, Real Madrid gewinnt Endspiele. Es ist einfach Fakt, wenn sie die Hürde Halbfinale überstehen, dann holen sie das Ding auch. Und das haben sie jetzt schon die letzten Jahre oft genug eindrucksvoll bewiesen, in Summe 15 Mal in der Champions League. 15 Mal, da muss ja man einfach sagen, Chapeau. Den Vergleich jetzt gerade mit Liverpool, weiß ich nicht, passt nicht ganz so richtig, weil Liverpool ja, ich weiß noch, wir hatten das Spiel damals zusammengeguckt in München, da war ja Liverpool lächerlich drückend überlegen. Also das war ja ein Witz, dass da kein Tor gefallen ist für Liverpool und da war ja Courtois einfach nochmal in einer ganz anderen Höchstform, da war ja damals der Faktor. Jetzt muss man sagen, Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark, war glaube ich Real einfach sehr davon überrascht, dass sie so furios aus den Katakomben kommen. Aber am Ende des Tages waren es zwei, drei Hochkaräte, wie du sagst, Adeyemi nimmt halt einfach zweimal im ersten Kontakt den Ball nicht richtig an und trifft dann halt die falsche Entscheidung. Unglücklich, dass das Ding von Fülle an Pfosten geht, sehr, sehr unglücklich, wobei ich glaube, das wäre auch abseits gewesen. Deshalb vor allem in der ersten Halbzeit Dortmund echt überlegen und am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, bis zum 1-0 von Real überlegen. Also eigentlich dachte ich, bis zu dem Moment habe ich eigentlich gedacht, krass, Dortmund holt sich das Ding heute Abend.
Ja, schade. Ich habe es auch mit Freunden geschaut. Ich war schon sehr für Dortmund, muss ich sagen, weil wirklich, also auch Real Madrid wieder von Spielern geprägt ist, die einfach, wo du dir einfach denkst, warum hat man den nicht früher eins in die Fresse geschlagen? Wer? Ich bin auch wirklich noch Leroy Sané. Nee, wem bin ich? Franck Ribéry bis heute dankbar, dass er da Carvajal eine Respektschelle mal vor ein paar Jahren gegeben hat. und über Vini Junior braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Das ist wirklich der unsympathischste Spieler auf dem Planeten gefühlt. Widerlich. Ich finde, man muss schon immer sagen, jetzt bei den vergangenen Champions League-Siegen von Real Madrid ist immer ein bisschen ein Wermutstropfen für mich dabei, weil jedes Mal in jeder Phase und in jeder Runde waren so krass strittige Schiedsrichterentscheidungen pro Real dabei, dass ich diese Champions League-Titel gar nicht so richtig ernst nehmen kann. Muss ich leider sagen, gerade diese Saison waren wieder unglaubliche, glückliche Entscheidungen für sie dabei. Das war einmal die rote Karte für Vini Junior gegen Willi Orban, dann gegen Bayern natürlich in der letzten Minute das Tor aberkannt, wo man sich so einfach fragen muss, mittlerweile geht das nur mit rechten Dingen zu. Ich weiß, ich fahre jetzt die Schiene ziemlich häufig, ist auch ein bisschen langweilig, aber irgendwie ist es schon, also es gibt viele Champions-League-Sieger, an die ich mich erinnern kann, wo nicht der Schiedsrichter eine Rolle gespielt hat, aber bei allen von Real Madrid hat der Schiedsrichter immer eine Rolle gespielt. Und irgendwie, also das Muster erkenne ich da und das belastet mich schon ein bisschen.
Müssen wir in dem Fall bei dem Finale von diesem Jahr über eine gelb-rote Karte von Vini Junior in der ersten Halbzeit reden?
Ich finde ganz kurz, also ich finde gerade jetzt im Finale, meinetwegen gibt es eine gelb-rote Karte, das sind ja gar nicht so sehr den spielentscheidenden Sachen, aber mir geht es vor allem um diesen Weg dahin. Und in der K.O.-Phase hat jetzt Real auch schon wieder in dieser Saison halt zweimal extrem viel Glück dabei gehabt. Und ich meine, im Finale kann man schon darüber reden, ob er eine gelb-rote Karte kriegt.
Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht über den Weg reden, über den Weg haben wir schon oft genug gesprochen, sondern ich wollte jetzt, also ich finde es schon spielentscheidend, dass anstelle einer gelb-roten Karte für Vini Junior der Innenverteidiger von Dortmund relativ früh in der ersten Halbzeit eine gelbe bekommt. Das ist schon spielentscheidend.
Für eine für eine kranke Schwalbe. Ja, es ist auf jeden Fall haarsträubend, aber ich finde auch einfach, ist so. Wirklich, ich liebe diesen Spieler wie Vini Junior, aber ich hasse diesen Menschen wie Vini Junior. Das ist wirklich frech. Der macht ein wirklich ja gutes Spiel, muss man sagen, teilweise. Und jetzt gut gegen Rierson hat er dann schon teilweise ein bisschen gekocht, aber das ist wirklich so. Auch dann jubelt der vor der Dortmunder Fanbase wirklich wie der letzte Mensch.
Ja. Es ist das Duell, jetzt rein sportlich gesehen, Rierson gegen Vini Junior, ist ja auch ein Witz. Also, das ist ja auch. Ist ja auch unfair. So, das ist wie wenn du bei FIFA mit, oder weiß ich, Kräuter Fürth gegen Classic XI spielst. Das ist ein unfairer Vergleich.
Oder so wie Schalke 04 gegen Classic XI.
Hör doch auf, du, ey.
Aber ich muss sagen, ganz kurz, wie war es denn jetzt für dich? Also, was mich interessiert so ein bisschen, ist die Gefühlslage. Und zwar, also ganz kurz, nur, dass ihr nicht wundert, Hannes hat ein bisschen technische Probleme, deshalb kommt er vielleicht gleich wieder zu uns zurück. Nicht wundern, dass aus dem Trio ein Duett gleich wird. Wie ging es denn jetzt dir als Schalker? Ich meine, ich habe vollkommenes Verständnis, dass du, wenn du nicht für Dortmund gewesen wärst. Und jetzt wollte ich einfach nachfragen, wie ging es dir?
Ich muss mal ganz kurz sagen, ich war der größte Real Madrid-Fan in Berlin. Also wirklich. Es hat mit dem Moment angefangen, dass ich hier den ganzen Tag überall irgendwelche Leute mit Dortmund-Trikots hab rumlaufen sehen. Da kriegst du halt direkt mal eine Fresse, weil du schon keinen Bock mehr hast. Und dann kommst du zur Tante Käthe, 18.30 Uhr wohlgemerkt, 2,5 Stunden vor Anpfiff, gerade noch so einen Platz bekommen. Ich hasse diese Stadt, wirklich fürchterlich. Ist ganz schlimm. Dann kommst du da an und alles um dich rum ist schwarz-gelb. Werden die ganze Zeit Dortmund-Lieder gesungen und ich habe bei jeder Aktion von Real gejubelt. Ich fand's weltüberragend. Ich war ein großer Real Madrid-Fan, muss man an der Stelle sagen. Einerseits klar wegen Toni Kroos, darüber müssen wir nicht mehr reden, wisst ihr Bescheid. Andererseits aber auch, weil ich das Dortmund kein Stück gönne. Ich gönne es ihnen wirklich kein Stück, diesen Erfolg, dass sie mit ihrem wilden Management und mit ihrer komischen Kaderplanung, die sie die letzten Jahre an den Tag gelegt haben, jetzt auch noch einen Champions-League-Titel holen mit dieser Inkompetenz von Fußballtrainer. Und dann, nee, das kann's nicht machen. Das, mit schlechtem Fußball auch noch die ganze Saison. Das hättest du dir jahrelang anhören dürfen nach dem Motto, Dortmund gewinnt die Champions League und wir dümpeln in der zweiten Liga rum und spielen gegen den Abstieg. Deshalb, ich war schon sehr froh, dass da kein Erfolg für Dortmund rumgekommen ist. War ich wahrscheinlich einer der wenigen, aber ich glaube, die meisten Schalker.
So, ganz kurz, ich grätsche hier mal rein. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Nice. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Ich erkenne keinen Wackelkontakt hier, aber ich bin wieder back und kann einfach sagen, so, Walle, das ist wirklich, für die ich nicht kenne, Die kurze Passage jetzt war wirklich ein Beispiel dafür, wie du tickst. Du bist deiner Mannschaft sehr, sehr treu, das finde ich schön. Aber ich frage dich, hat in deinem Herzen jetzt vor der WM, vor der Europameisterschaft nicht ein bisschen dieses Deutschland-Herz gepocht und du dachtest dir, boah, wäre schon nice, wenn eine deutsche Mannschaft mal wieder den Titel holt?
Du, mein Deutschland-Herz hat in dem Sinne gepocht, dass ich für Toni Kroos und Antonio Rüdiger war. Herr Robert Andrich spielt in Nationalmannschaft und hat in der PK auch gesagt, dass er für Real Madrid ist.
Ich weiß, der Verräter, das war einfach bodenlos von ihm. Aber nee, ich verstehe es. Ich verstehe auch deine große Toni Kroos-Faszination. Letztes Mal wirklich in dieser sagenumwobenen Folge haben wir wirklich zu Genüge darüber gesprochen. Ich hätte es aber Dortmund schon gegönnt, vor dem Hintergrund, dass viele der Spieler, die Dortmund hat, jahrelang bei der Mannschaft dabei sind und Dortmund wirklich mit Eier diese Champions-League-Saison überzeugt hat, also Todesgruppe bestanden, dann PSG, wirklich der vermeintbare stärkere Gegner gewesen, souverän geschlagen, 6-mal Aluminium für PSG, ja, aber mal ausgeklammert, also ich hätte den einfach auf der Basis gegönnt, aber nur zu dem, was du gesagt hast, diese ganzen Schiri-Entscheidungen, eigentlich ist es ja komisch, weil Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid, ist ja einer der größten Champions League und UEFA-Kritiker, er war ja die Person, die diese Super League ins Leben gerufen hat, ist nach wie vor der Vorsitzende von dieser Initiative. Deswegen finde ich es ja weird, dass so viele Schiri-Entscheidungen zugunsten von Real Madrid getroffen werden, wo man doch vielleicht denken könnte, dass die eigentlich auf Kriegsfahrt sind gegen die Champions League, gegen die UEFA, weil halt Florentino Pérez immer wieder betont, wie langweilig die UEFA Champions League wird und wie wichtig diese Super League ist.
Spannender Punkt, dass du sagst, wie langweilig die Champions League wird. Ganz kurz, Brian, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. an was mich die Szenen nach dem Abpfiff erinnert haben und das in Anführungszeichen Jubeln der Realspieler. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich da war, oh, das sieht gerade aus wie eine Bayernmeisterschaft. Hey, da hat sich niemand gefreut. Die waren so, yeah, Champions League und fertig.
Hey, das ist traurig, oder? Ich denke, die erfahreneren Spieler, beziehungsweise jetzt, also die Carvajal, Nacho, Modric und Toni Kroos haben jetzt ihren 6. Titel geholt. Bei denen war der Jubel echt ein bisschen zurückhaltend. Aber Bellingham hat geheult, José Lu hat geheult. Also so die Spieler, für die es das erste Mal war, die waren ja noch so richtig emotional dabei. José Lu hat auch in einem Interview gesagt, diese Hurensöhne gönnen es mir gerade irgendwie gar nicht, weil in der Kabine chillen alle und ich heule hier vor Emotionen.
Also ganz kurz, die Champions League mit Real Madrid zu holen, ist wieder ein Führerschein mit einem Automatikauto zu machen. Also so krass ist es nicht.
Ja, ich habe
dementsprechend finde ich jetzt auch das Jude Bellingham-Ding, der ja, sage ich mal, ungefähr 0,1% zu dem Ganzen dazu beigetragen hat, jetzt auch nicht so krass.
Wahrscheinlich weniger als José Lu.
Wenig, also er hat, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, weniger dazu beigetragen, dass Real Champions League Sieger wird als José Lu. Er hat in der Liga auf jeden Fall performt, das muss man ihm auch auf jeden Fall lassen, aber er hat jetzt, finde ich, den Hype und die PR ist er jetzt auch nicht unbedingt wert. Ich finde, da hast du durchaus recht, dass es so eine gewisse Vibe von der Bayern-Meisterschaft hat. Ich finde, die Champions League ist trotzdem noch ein bisschen spannender, häufiger, klar, aber es ist schon irgendwie mittlerweile so ein bisschen, es ist irgendwie, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, im Prinzip spielen der Champions League und deshalb ist Dortmund eigentlich eine wohltuende Ausnahme, immer die gleichen um den Titel mittlerweile. Und ich glaube, das ist ja jetzt nichts Neues, vor allem seit der Reform in den 90er Jahren ist, da sieht man ja einfach, wie nicht mehr so abwechslungsreich die Titel waren als wie davor. Also ein Steaua Bukarest wird sicherlich nicht mehr die Champions League holen. So. Oder Nottingham Forest. Noch eher das wegen den Investoren, aber das ist so ein bisschen schade, das ist so ein bisschen Wermutstropfen und irgendwie spricht auch nichts dagegen, dass Real Madrid nächste Saison wieder die Champions League holt, oder?
Genau, dazu wollte ich zwei Sachen sagen. Erstens, Frage an euch, glaubt ihr, das neue Champions League-Format bringt ein bisschen mehr Abwechslung? Und zweitens, denkt ihr, dass irgendeine Mannschaft im europäischen Fußball eine Chance gegen Real Madrid hat, wenn die jetzt die Spieler holen? Also ich meine, Endrick, dieses brasilianische Wunderkind, haben sie ja schon geholt. Schaut euch mal YouTube-Videos von dem an, der ist krank. Und Mbappé, ich meine, das ist ja einfach nur noch unfair.
Zur ersten Frage mache ich mich ehrlich, ich habe es bis heute nicht verstanden, diese Champions League-Reform. Ich habe mich aber auch noch nicht damit beschäftigt, weil es mich halt einfach überhaupt nicht tangiert als Fußballfan. Also ich beschäftige mich mit dem Abstieg aus Liga 2. deshalb kann ich dir das gar nicht sagen.
Oh, du armer Mann, wir wissen gar nicht, wie schlecht es dir geht, du alte Heulsüße.
Ja, wirklich.
Fuck mich ab.
Ihr volksverwöhnten Penner, Alter. Und zu deiner anderen Frage, Mbappé war bei Paris auch kein Erfolgsgarant. Also ich glaube sogar, wenn ein Toni Kroos den Verein verlässt und vielleicht Spieler wie Modric oder halt die altgedienteren Spieler bei Real nicht mehr so das Standing haben oder nicht mehr so die Spielzeit bekommen und dann eine Diva wie Mbappé reinkommt, dann könnte das vielleicht auch zu einem Kipppunkt führen. In der Mannschaft.
Es gäbe ja nichts Schöneres, wenn Mbappé es nicht gelingen würde, die Champions League mit Real zu gewinnen. Das wäre wirklich für mich wohltuend. Es wäre Balsam für die Seele, Balsam für die Fußballseele. Weil es ist wirklich so ein bisschen, also ich meine, der Typ, wir haben auch schon über ihn geredet, es ist auch nicht unbedingt der sympathische Spieler aus der Nachbarschaft. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Nicht jeder muss irgendwie ein Toni Kroos eben sein, aber er hat jetzt schon auch irgendwie dieses ganze Hin- und Her-Wechsel-Drama hat, finde ich, auch schon sehr viel von Sympathien gekostet und jetzt noch da im neuen weißen Ballett mal sehen. Aber ich würde es schon, genau, und auch im Zuge der Reform, die Reform wird ja auch nicht mehr Abwechslung bringen. Es wird nur immer weniger Überraschungen geben, weil du halt immer, also durch diese höheren Anzahl an Spieler halt die kleinen Mannschaften geringere Chancen haben, einfach die Gruppenphase zu überstehen. Also so Geschichten wie Villarreal oder Geschichten wie Leipzig 2019-20 oder was war denn die letzte Überraschung, war Porto mal, glaube ich, vor 2 Jahren. Das wirst du, glaube ich, gar nicht mehr so oft haben, weil einfach diese Gruppenphase mit den 8 Spielen einfach viel schwieriger wird. Weil du dann eben einfach diese professionelleren Mannschaften, die wirklich die Elite-Mannschaften halt einfach dann diese Spiele auch irgendwann für sich entscheiden werden. Je länger du spielst, desto wahrscheinlicher wird es eben, dass die Top-Mannschaften gewinnen. Und das finde ich das Problem an dieser Reform. Und ich verstehe auch nicht, warum diese Reform gibt, weil das jetzige System der Champions League ist zwar nicht besonders abwechslungsreich, aber für Spannung hat das zumindest immer gesorgt.
Ja, die Reform kommt ja, oder ist ein Ergebnis von diesen ganzen Super League-Bemühungen von den vermeintlichen Top-Mannschaften aus Europa. Und die UEFA denkt sich, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen mehr Spannung. Also es sind erstens mehr Spiele, mehr Mannschaften, so, also die denken, dass es vielleicht einen Wechsel bringen könnte, aber schauen wir mal. Aber zu dem, was ihr sagt, ich denke, ja, klar, wir hoffen uns alle, dass Mbappé jetzt nicht so erfolgreich wird, weil er echt wirklich nicht der größte Sympathiegarant ist. Aber Real Madrid hat extrem smart gehandelt in den letzten Jahren. Also mit Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde haben die ja wirklich den perfekten Ersatz für Kroos, Modric, Casemiro eingekauft. Die sind wirklich stark aufgestellt. Und falls jetzt wirklich Davies kommen sollte auf links außen, der einzige Position, wo ich mir denke, okay, da haben sie noch keinen idealen Ersatz, ist auf rechts außen Dani Carvajal. Auch stark, aber ja, also ich denke, aber Rüdiger macht noch 2-3 Saisons. Schauen wir mal, wenn sie sich da als nächstes holen, weil Nacho verlässt jetzt den Verein, Alaba ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich denke, da haben sie auch irgendeinen Ass unterm Ärmel und jetzt gerade eben, ich weiß nicht, also ihr habt auch OneFootball, die App, wurde gerade verkündet, dass Mbappé offiziell jetzt ein Real Madrid-Spieler ist.
Da sieht man mal, dass OneFootball deutlich langsamer ist als alle anderen Apps, weil alle anderen haben das gestern schon verkündet.
Ja, OneFootball haut manchmal wirklich so kranke Dinge raus, wo das von Company, von Vincent Company, nicht Vincent, war wirklich so, am Dienstag haben alle drüber gesprochen, am Mittwoch wurde es bestätigt und am Freitag kam OneFootball, wo ich mir denke, what fuck?
Da einmal Props an Brian, der Props an Brian wollte ich gerade sagen, der da mal FODMOB empfohlen hat, eine großartige App, wo ich sagen muss, die sind immer mit Abstand am schnellsten.
Das ist krass. Wirklich, ich wollte es gerade sagen, also OneFootball ist wirklich so scheiße im Vergleich zu FODMOB. Einfach was die Statistiken angeht. Aber ich finde auch wirklich von den News her, und du hast im Prinzip ja die gleichen Artikel, weil ja OneFootball auch alles von Kicker kauft. Und dementsprechend, seit Nico Heimer und Niklas Levinson und Krügi da OneFootball verlassen haben, geht's steil bergab bei denen. Und tut mir auch nicht weh, muss ich sagen. Aber ja, das ist wahr. Ich finde nochmal ganz kurz, was so ein paar Gedanken noch zur emotionalen Wichtigkeit dieses Spiels ist. Ich habe es auch zu einem Kumpel gesagt. Klar, wir sind jetzt natürlich aus Deutschland, deshalb ist es auch für Dortmund nochmal, für uns nochmal krasser. Also egal, ob du es jetzt hate-watchst oder wir halt als Supporter, Hannes und ich. Aber gerade letztes Jahr das Champions-League-Finale Inter gegen Man City. Ich hab das so, ein bisschen nebenher geschaut. Und dieses Jahr war ich mal wieder so emotional voll dabei. Und es war wirklich so ein krasses Spiel. Ich habe mich da tagelang mehr oder weniger ein bisschen drauf gefreut. Und das ist schon das Besondere gewesen, dass einfach mit einer Mannschaft wie Dortmund ein Überraschungsteam da war. Ein richtiger Underdog. Mit Spielern, die wir gerne haben, über die wir uns noch nicht mal lustig machen. Und über einen Trainer, der wirklich nicht so schlecht sein kann eigentlich, aber dem dann jeder nahelegt, dass er ein schwarzer Magier ist. Das ist schon faszinierend. Und deswegen hat es so einen hohen Stellenwert für mich gehabt, dieses Finale, was einfach, wo ich am Ende einfach echt traurig war, dass sie verloren haben. Wenn ich da die Tränen von Schlotze sehe, da wenn ich da irgendwie Marco Reus, der da stehen bleibt und als der Matzen den Ball verliert, das ist schon tragisch. Mats Hummels ohne Champions-League-Trophäe, einen der größten deutschen Innenverteidiger aller Zeiten. Das ist, tut weh.
Absolut richtiger Punkt. Brian, du hast gerade angesprochen, Mats Hummels. Ich finde, das ist eine Person, da müssen wir gleich noch müssen wir jetzt eigentlich 2-3 Sätze drüber verlieren, weil ich mir über die kompletten 90 Minuten gedacht habe, wie kann es sein, dass dieser Spieler in dieser Form nicht in unserer Nationalmannschaft ist und dafür ein Schlotterbeck, der wirklich wieder kein gutes Spiel gemacht hat und wieder Unsicherheiten drin hatte. Und aber im Vergleich zu Hummels, der Typ, der war ja auf 2013, 2014er Level. Wie kann das sein, dass der nicht mitkommt? Ich verstehe es nicht.
Die zwei Argumente, die ich dazu gelesen habe, die mir auch ein bisschen klar werden, ist erstens, Mats Hummels wird auf der Bank sitzen und ein Spieler wie Mats Hummels auf der Bank ist kein Garant für Frieden im Team, sondern das kann ein bisschen zu Unruhen führen. Und zweitens, das Argument hatte ich gar nicht bedacht, aber aufgrund seines Alters und der wirklich sehr kurzen Zeitspanne zwischen dem Champions-League-Finale, wo er wirklich auf höchstem Niveau gespielt hat, und dem Anpfiffspiel von der Europameisterschaft ist so wenig Zeit, dass er regeneriert. Dieses Argument hatte ich irgendwo gelesen und dachte mir, okay, weißt du was, das kann sein, ein Abwehrspieler, der 34, 35 Jahre alt ist, der wirklich die ganze Zeit mit Adrenalin vollgepumpt ist, der dann diese 2 Wochen, wo er vielleicht runterfährt und dann nicht mehr rechtzeitig in den Modus kommt, dass er jetzt eine Europameisterschaft, also ein komplettes Turnier von null anfangen muss. Und dieses Argument sehe ich.
Ich kenne das Argument von Nagelsmann. Das ist ja immer das viel zitierte Argument nach dem Motto, ein Hummels auf der Bank funktioniert nicht. Ich gehe bei dem Argument mit bei einem Goretzka. Da gehe ich mit. Ich glaube, der funktioniert auf der Bank nicht. Aber ich glaube, ein Hummels ist so erfahren, der hat so viele Turniere mit der Nationalmannschaft gespielt, der hat so viele Erfolge mit Dortmund und Bayern gefeiert. Ich glaube, der hätte die Rolle angenommen wie ein Per Mertesacker. Ich weiß nicht, ob ihr die ARD-Doku gesehen habt, Wir Weltmeister, wo nochmal mit Mertesacker und Höwedes in Konsorten nochmal dieser 2014er Jahrgang rekapituliert wurde. Und da ging es eben auch darum, dass Mertesacker ja irgendwann auf der Bank saß, weil Lahm dann Außenverteidiger gespielt hat. Und da hat er auch gesagt, ja klar, hat es wehgetan. Das hat aber eine Nacht lang wehgetan und dann war ich aber der erste Supporter auf der Bank.
Ich glaube, wir können darüber sprechen. Ich glaube, sportlich gibt es keine Gründe, ihn nicht mitzunehmen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das, natürlich stimme ich dir dazu. Den musst du im Prinzip mithaben. Es scheint aber scheinbar menschliche Gründe zu geben, warum er nicht mitkommt. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Grund. Die kennen wir nicht. Es kann sein, dass er sich mit Nagelsmann nicht versteht. Es kann auch sein, dass Nagelsmann in diesem Rollendenken, was er ja immer spricht, diese Rolle nicht vor ihm sieht. Aber letztendlich können wir da nur spekulieren. Deshalb finde ich, macht es gar nicht so viel Sinn. Es ist natürlich schade. Ich glaube auch, dass er sportlich eben reingepasst hätte. Aber scheinbar scheint das menschlich nicht zu funktionieren. Und dann kann man das, glaube ich, auch irgendwann abhaken, das Thema. Und er muss es auch abhaken.
Ein Thema, das wir jetzt Gott sei Dank auch endlich mal abhaken können. Wir haben mit Sicherheit die komplette Rückrunde, nahezu jede Folge darüber gesprochen. Wir haben sehr viel spekuliert. Hannes hat von Anfang bis Ende darauf gehofft, dass Tobias Schweinsteiger das Amt übernimmt. Aber ein Thema, das wir endgültig abhaken können, ist die fucking Trainerposition beim FC Bayern München. Es wurde ein neuer Trainer gefunden, wie Hannes vorher schon gesagt hat, mit Vincent Kompany oder Vinny oder Winne, wie er auch gesagt hat, ist auch in Ordnung. Weil scheinbar hat es in Hamburg 2 Jahre lang nicht funktioniert mit dem Vincent. So schwierig finde ich es gar nicht.
Ich auch nicht, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eine absolute Lüge. Der ist reingegangen und gesagt, hallo, ich heiße Vincent. Alles klar, das ist der Vincent.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Also gut, Bayern hat endlich einen Trainer gefunden. Muss man sagen, eine Trainerüberraschung. Und jetzt bin ich gespannt, wie sieht denn ein Bayern-Fan diese Trainerentscheidung jetzt?
Ich bin ganz ehrlich, ich sehe sie mit 2 Blickpunkte drauf. Also das eine Bayern-Auge ist sehr happy darüber, das andere Bayern-Auge ist ein bisschen skeptisch. Warum bin ich happy? Fangen wir damit an. Es kommt ein junger Trainer, der vielleicht ein bisschen so aus dieser Pep Guardiola-Schule kommt, unter ihm Abwehrchef war, eine halbe Saison mit ihm auf der Bank saß, dann bei Anderlecht und Burnley Erfahrung gesammelt hat, mit Burnley einmal den Aufstieg geschafft und einmal den Abstieg nicht verhindern können. Er ist jung, er bringt neue Ideen mit, wie gesagt, ist ein Spielstil und deswegen denke ich mir, okay, geil, neuer frischer Wind. Wovor habe ich Angst? Vincent Kompany hat keine Ahnung, wie man mit Stars umgeht. Also er hat, wie gesagt, Anderlecht und Burnley bisher trainiert. Da muss er nicht mit Dieven klarkommen, da muss er nicht mit diesem Leistungsdruck klarkommen. Als Bayern-Trainer, der jetzt die Mannschaft übernimmt nach einer titellosen Saison, wird erwartet, dass du mindestens die Bundesliga holst. Also mindestens nicht nur holst, sondern auch überzeugst. Weißt du, die Saison davor hat ihr Bayern wirklich nicht überzeugt. Sie haben einfach geholt, weil Dortmund es nicht geschafft hat, gegen Köln zu gewinnen, aber sie haben nicht überzeugt. Das heißt, es wird von dir erhofft, dass du den Bundesliga-Titel holst und überzeugst. Und das Finale daheim 2025 ist ein Ziel, was wirklich in greifbarer Nähe sein sollte. Das sind so meine Blickpunkte. Natürlich denke ich, ich kenne dir dieses Video bei Anderlecht, wo er in die Kabine sieht und sagt so, no fucking misunderstanding, I'm the one who makes the decisions here. Und erklärt dann seinen Blickpunkt, kennt er dieses Video. So, ja. Natürlich kannst du das in Anderlecht machen. Kein Ding, jetzt nichts gegen Anderlecht. Aber da sitzt halt nicht ein 20 Millionen Euro pro Jahr verdienender Leroy Sané und Manuel Neuer. Da muss man den Ton anders treffen. Deswegen, also es ist, ich bin mal gespannt. Hoffen wir mal das Beste.
Also ich bin immer ganz vorsichtig mit solchen Kabinenvideos, ehrlich gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es häufig auch gezielt verbreitet wird, solche Videos. Deshalb würde ich darauf nicht schließen, auf seine Kabinenansprachen. Nichtsdestotrotz ist es wahr, er ist nicht der erfahrenste Trainer. Und er hat natürlich auch nicht eine Erfahrung im Umgang mit Dieven. Wobei ich aber auch da wieder einschränkend sagen würde, der war Kapitän und rechte Hand von Guardiola bei Man City. Das heißt, er hat natürlich schon einen gewissen Umgang mit Menschen, die 20 Millionen im Jahr verdienen und eine Ego-Ich-AG mehr oder weniger machen beim FC Bayern München. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass er da gar nicht so ungeeignet ist. Er ist auf jeden Fall ein Top-Spieler über Jahre gewesen. Er kennt die Bundesliga. Und ich finde, ein wesentlicher Vorteil von ihm ist, das finde ich, sollte man nicht vergessen, in der Profimannschaft jetzt im heutigen Weltfußball, er kann 5 Sprachen. Er kann Französisch, er kann Englisch, er kann Deutsch. die drei wichtigsten Sprachen in Europa und das öffnet die Tür und Tor sowieso in allen beruflichen Bereichen. Aber ich finde, gerade auch bei einer Profimannschaft kann das wirklich sehr viel helfen. Und dennoch wird es eine große Herausforderung jetzt diese Saison. Und ich hoffe wirklich für ihn, einfach für ihn, dass, weil ich glaube, dass er schon eigentlich ein guter Trainer ist, dass Bayern ihm die Zeit gibt. Weil es kann durchaus sein, dass nächste Saison wieder Leverkusen die Meisterschaft holt. Und dass sie nicht die Champions League gewinnen.
Ich bin bei allem, was Brian gesagt hat, voll und ganz bei Brian. Ich finde das auch immer sehr vorsichtig mit den Kabinenvideos, weiß ich auch immer nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber selbst wenn das wirklich seinen Trainerstil widerspiegelt, wer sagt, dass das einem Spieler wie einem Leroy Sané oder einem Serge Gnabry mal nicht gut tun würde, zu hören, no fucking misunderstanding. So, also einfach mal klarzustellen, mein Freund, du bist ja deutlich das Würmchen unter mir. Vielleicht wäre das mal gar nicht so schlecht. Also vielleicht haben sich das die Letzten einfach nicht wirklich getraut, wobei ich mir das bei Thomas Tuchel nicht vorstellen kann. Deshalb bin ich auch bei Brian, was mit der Mehrsprachigkeit angeht. Proof, Domenico Tedesco, jetzt belgischer Nationaltrainer. Auch bisher ein sehr erfolgreicher Trainer, vor allem bei Schalke gewesen. Zwischenzeitlich.
Nur ganz kurz, ich denke, Walle erwähnt öfter sein Leiden und seine Gegenwart als Schalke-Fan, als ich die Tatsache, dass ich aus Ecuador komme.
Ja, das stimmt. Ich muss das mal wieder, wir sprechen dann nächste Saison ein bisschen mehr mal wieder drüber über Schalke. Nee, also das, ich finde das auch einen guten Punkt mit der Mehrsprachigkeit. Und was ich auch, das ist so das Einzige, was ich halt wirklich schwierig sehe, ich sehe halt nicht, dass Bayern diese schützende Hand gibt, wie es Leverkusen für Alonso gemacht hat. Alonso hätte total nach hinten losgehen können. Der hätte auch kaum Trainererfahrung. Das hätte komplett schief gehen können. Bei Bayern wissen wir jetzt auch nicht, was passiert. Ich sehe nicht, dass der FC Bayern München einem jungen Trainer mit wenig Erfahrung den Raum gibt, den Bayer Leverkusen Alonso gegeben hat. Deshalb, ich habe die Angst, dass Kompany sich da richtig die Finger verbrennen kann, weil der dicke Mann vom Tegernsee einen Wutanfall bekommt.
Ich hoffe mal, dass die Bayern-Funktionäre ein bisschen gehumbelt wurden im Zuge dieser gesamten Trainersuche, weil es ist ja schon wirklich ein kranker Move, wenn viele Trainer auf internationalem Niveau sagen so, hey, Sebener Straße, eigentlich eine Top-Adresse, aber momentan kein Bock. Also ich hoffe mal, dass das die Devise ist, beziehungsweise dass das Learning ist, was die aus diesem ganzen Ding ziehen. Und was ich auch hoffe, ist, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass sie mal wieder eine starke Ablösesumme gezahlt haben. Weißt, Nagelsmann waren schon 25 Millionen Euro in den Sand gesetzt, weil sie nach 18 Monaten gedacht haben, alles klar, die haben wir wieder drin durch Unterhosenverkauf im Bayern-Fanshop. Jetzt kommt der nächste Trainer. Aber jetzt sind es wieder 12,5 Millionen Euro und jetzt hoffe ich wirklich, dass sie sagen, alles klar, wir müssen aufhören, mit dem Geld hier rumzuwerfen und keine Erfolge zu erzielen.
Vollkommen richtig. Ich glaube, wir dürfen alle gespannt sein, was passiert. Es ist auf jeden Fall eine große Überraschung. Es ist auf jeden Fall ein neues Gesicht in der Bundesliga. Und man muss sagen, der erste dunkelhäutige Trainer der Bundesliga. Also auch da ein Novum, eine Premiere. Ich glaube, ich bin ganz gespannt. Ich glaube, das kann auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen in die Bundesliga. Und was auch frischen Wind in die Folge jetzt reinbringt, ist das Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder mal dran. Es ist schon irgendwie lange her und ich habe auch deswegen gedacht, es ist auch deswegen.
Eigentlich war ich ja dran. Weil mein Quiz ist ja verloren gegangen.
Das stimmt. Ja, aber ich habe das ja jetzt auch gemacht, einfach weil ich die Reihenfolge einhalten wollte und nicht den Arbeitsaufwand doppelten wollte.
Nur ich danke dir sehr an der Stelle.
Wieso?
Weil er cool ist.
Fandst du mein Quiz nicht gut?
Ganz kurz, um natürlich fair zu bleiben, weil ich lobe dein Quiz von vergangener Woche, weil es sehr stark war. Es war ein anderes Format als normalerweise. Und deswegen denke ich, dass es an der Stelle auch geeignet ist, dich dafür zu loben.
Ja, danke schön. Es kommt auch nochmal. Das war ein tolles Format.
Also ich weiß nicht, seit wann es gang und gäbe wurde, bei den Quiz zu unterbrechen, aber
danke. Ihr zwei Jadaks unterbricht mich jedes Mal, wenn ich einen Quiz einleite.
Alter Brian, das behauptet er seit 70 Folgen und ich weiß nicht, was er will.
Ich habe auf jeden Fall etwas Feines mitgebracht und ich wollte gerade noch sagen, es ist deswegen auch so lange her, weil das letzte Quiz haben Paul und Tobi gemacht. Deswegen einige Wochen her. Meine kleine Startfrage für euch. Welche Podcast-Software ist der größte Bastard? A, Podcastle, B, Podcastle, C, Podcastle oder D, Podcast?
Podcastle.
Es ist Podcastle. Es ist Podcastle. Oh, fuck, machst du den Dieb drin?
Ja, Noah, müssen wir dich mal wieder piepen, wie bei der Mailand-Folge.
Mach lieber zur Sicherheit, wegen Spotify. Nee, also, Spaß beiseite. Wir haben hier, ich habe ein kleines Europa-Quiz mitgebracht, weil ja nächste Woche Europawahlen sind. Und ich habe gedacht, als alter Veteran der jungen europäischen Föderalisten teste ich mal eure Europawissen. Ist natürlich auch ein bisschen schwieriger.
Viel zu hohe Fallhöhe, wirklich. Viel zu hohe Fallhöhe. Das kann dir so richtig Emilia-Fester-Vibes geben.
Hä, wieso? Hä, das verstehe ich jetzt nicht.
Hast du nicht Emilia Fester bei Mr. Wissen to go gesehen?
Ach so, ja. Okay, nicht zu wissen, wer der erste deutsche Bundeskanzler war oder sowas, ne? Na, ich hab's, so schwer ist es auch wieder nicht. Gut. Also, let's go. Welche der folgenden Räte in Europa existieren nicht? A, der Europäische Rat, B, der Europarat, C, der Rat der europäischen Regionen oder D, der Rat der EU?
Warte, ganz kurz, ich glaube, bei C hast du dich vielleicht versprochen.
Ja, kannst du nochmal sagen?
Europäischer Rat, Europarat, Rat europäischer Regionen oder Rat der EU?
Von C habe ich noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
Seid ihr nicht in meine Falle gegangen, habt natürlich recht, es gibt nicht den Rat der europäischen Regionen. Er heißt eigentlich Ausschuss europäischer Regionen. Jetzt aber natürlich noch die Frage, was bedeuten die jeweiligen Räte?
Nee, komm, also der Rat der Europäischen Union, da sitzen die ganzen Staatsoberhäupte. Keine Ahnung. Nee, falsch. Der Europäische, keine Ahnung, weißt du was, ich hab letzte Woche noch eine Analyse drüber geschrieben und jetzt kann ich das nicht. Das ist ein bisschen peinlich. Ich hoffe, niemand von der Arbeit hört zu.
Ich würde mal sagen, das macht auch gar nichts, weil Brian, du hast selber gesagt, du hast heute nur allzu kurz Zeit und wir haben noch ein großes, großes Thema dabei nach dem Quiz, deshalb würde ich sagen, komm mal zu Frage 2.
Ja, okay. Hast du recht, hast du auch wieder recht. Ja, ich erkläre das mal in den Shownotes. Welches Land wurde als letztes Land in die EU aufgenommen? Kroatien, UK, Slowenien oder Bulgarien?
Kroatien.
Kroatien, oder?
Ja, 2013. Und nun jetzt zum Schluss fürs Europa-Quiz noch. Könnt ihr mir das Gründungsjahr und die Gründungsmitglieder nennen für die Europäische Union und ihre Vorgängerorganisation?
Dum, 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 dum,
dum. Also, Euro gibt es ja seit 2001, 2002 oder seit 2000?
Seit 2002 gibt es die Währung Euro.
Ja.
Also ich meine jetzt auch gerade mit Gründungsjahr so ein bisschen auch die Vorgängerorganisation. Ich meine nicht die EU an sich, sondern so ein bisschen, was war das Erste?
Ja, da gab es eine Vorgängerinstitution, aber ich kann jetzt gerade auch nochmal sagen, wie die hieß.
Welches waren denn die Gründungsländer? So.
Deutschland? Von der Vorgängerorganisation oder von der EU?
Von der Vorgängerorganisation.
Wie heißt die Vorgängerorganisation?
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
Ach stimmt, fuck my life. Ja, ganz kurz, aber nur zur Europäischen Union. Also ich bin mir nicht sicher, aber die wurde entweder 93 oder 94 gegründet.
93, stimmt, genau.
Ja, ich hätte es nämlich auch gesagt, Anfang 90er. So, und jetzt Mitgliedsländer, Deutschland.
Ja, Westdeutschland besser gesagt.
Belgien.
Ja.
Frankreich.
Niederlande.
Ja.
Wie viel fehlen noch?
Zwei.
Spanien?
Nein.
Italien.
Ja, und noch ein ganz kleines Land.
Luxemburg.
Luxemburg.
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg und die Niederlande haben 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Aus der wurde die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und im Jahr 1993 schließlich unsere wohlbekannte und geliebte Europäische Union. Das war das Europa-Quiz. Und jetzt, Walle, weil du das so gut gemacht hast, habe ich tatsächlich jetzt dein Konzept ein bisschen geklaut. Beziehungsweise
mir geklaut.
Und habe ein Spiel euch mitgebracht. Denn man muss dazu erklären, Walle hat letzte Woche eine schöne neue Kategorie in unser Quiz eingefügt, die heißt, um welches Spiel handelt es sich? Und es werden nach und nach neue Fakten genannt und die beiden anderen müssen das Spiel raten. Wer schneller ist, hat gewonnen.
Wo ich nochmal sagen muss, Chapeau an euch beide, das habt ihr nämlich letzte Woche vorzüglich gemacht. Da wart ihr nämlich richtig stark. Okay.
Dankeschön. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil man muss ja schon irgendwie auch den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen anpassen, der Fakten.
Ja, gell?
Ich hoffe, ich mache es richtig. Ich habe jetzt aber nur ein Spiel heute dabei, weil auch Zeitgründen. Fangen wir an. Gespielt wurde vor 38.764 Zuschauern. Das letzte Tor des Spiels schoss ein Kölner. Beide Teams hatten die gleiche Anzahl an Torschüssen, nämlich 12. Alle Tore wurden nach der 64. Minute erzielt. Ein Ex-Schalker schoss das 1:1.
Boah, du bist viel zu schnell, warte mal. Man muss das ja ein bisschen sortieren, was du da so sagst.
Ja. Entschuldigung. Also ein Ex-Schalker schoss das 1:1 nach der
64. Ja, mach mal weiter.
Das Spiel wurde im Elfmeterschießen entschieden.
Ja, Deutschland gegen Italien, Europameisterschaft 2016.
Stark, stark.
Ja.
Stark. Ja,
Jonas Hector entscheidender Elfmeter.
Exakt, und Mesut Özil hat das 1:1 geschossen.
Ja.
Meine nächsten Fakten wären gewesen, Trainer der gegnerischen Mannschaft hieß Antonio Conte. Ein Elfmeterschütze wurde durch seinen Anlaufstil zum Meme, nämlich Sasa mit seinem Pferdegang da. Das Spiel fand in Bordeaux statt und es war während einer Europameisterschaft. Es war das Spiel Deutschland gegen Italien und zwar das Viertelfinale der Europameisterschaft 2016 und diese Datum, jetzt will ich auch ganz, ich will es ganz genau machen, war am 2.7.
Stark. Ja, danke Brian, dass du es nochmal mitgebracht hast und danke für das rechtliche Quiz. Ich würde sagen, du machst mal ein Reel auf unserem Insta-Account und erklärst die verschiedenen Räte der EU, damit die Leute Bescheid wissen, damit wir auch hier den Bildungsauftrag erfüllen, oder? Wäre das eine Idee?
Wäre eine Idee. Kann ich gerne machen, ja. Ich habe sogar meine EU-Flagge irgendwo.
Nach dem Quiz heißt eigentlich vor Kicktipp aktuell, aber noch ist es noch nicht so weit. Kicktipp aktuell hat noch nicht angefangen, weil die Europameisterschaft noch nicht angefangen hat, aber ich kann vermelden, mein Handy vibriert wirklich ununterbrochen.
Das ist also krank.
Diese Kicktipp-Liga wird immer größer und größer. Wir haben mittlerweile wirklich richtig, richtig viele
Mitglieder. Ich glaube 60 Leute, oder? 70?
Ich glaube, 60 haben wir schon überschritten und jetzt kommen wir, es sind ja noch 2 Wochen und ich werde auf jeden Fall nochmal fleißig Werbung machen. Kommt alle in diese Kicktipp-Gruppe, das wird sehr, sehr lustig. Das wird vor allem, wir werden das hier natürlich auch immer live begleiten, alles. Es wird natürlich was zu gewinnen geben und bitte, bitte vergesst nicht die Bonus-Kicktipp-Runde. Bitte vergesst die Bonuspunkte nicht. Das kann entscheidend sein.
Wie wir alle wissen.
Wie wir alle gelernt haben, kann das
Hashtag, sehr, Hashtag, sehr, Hashtag sorry, Mama.
Da ist noch eine Rechnung offen. Aber Silke Petra ist wieder am Start, oder?
Ja, ey, wirklich, und kurzer kleiner Fakt. Meine Mom wollte sich einen neuen Namen geben und ich meinte so, Bro, du kannst dir keine neuen Namen geben. Du bist eine lebende Legende. Du musst Silke Petra heißen, ja, weil das ist der offizielle Kicktipp-Legendenname.
Ja, das ist absolut institutionalisiert. Hier genauso wie mit Checker. Weiß auch direkt wieder Bescheid.
JJ Checker.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch Morais ist auch wieder am Start. Der war auch ziemlich weit oben. Colinho hat sich auch gleich genannt. Also die Legenden. Ragazzo 7-9, auch einer meiner Lieblingsspieler.
Energie Cottbus auch wieder am Start.
Jubel!
Ja, also die. Wirklich,
ich freue mich jetzt schon, das ist für mich Kult. Das ist für mich Kult. Mehr Tradition als RB Leipzig, ich sag, wie es ist. Silke Petra, mehr Tradition als RB Leipzig.
Ihr merkt, Brian freut sich eigentlich gar nicht auf die Europameisterschaft, sondern freut sich nur darauf, weiterhin Kicktipp spielen zu dürfen.
Kicktipp aktuell!
Wird es bald wieder heißen. Jetzt müssen wir noch ein Thema besprechen. Es gab eine ominöse Umfrage, durchgeführt vom WDR im Rahmen einer Reportage für die ARD-Mediathek, im Rahmen der Reportage für Sport Insight. Es ging um das ganze Thema Nationalmannschaft, die Bedeutung der Nationalmannschaft und eben auch um die Bedeutung der Spieler. Ergebnis dieser Umfrage, ich nenne mal nur kurz die zwei wichtigsten Ergebnisse, die jetzt in den letzten Tagen für viel Furore gesorgt haben. Jeder Fünfte, 21%, gab in der Umfrage an, dass er es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden. Und zudem sagten auch 17% der Befragten, dass sie es schade finden, dass der DFB-Kapitän mit Ilkay Gündogan türkische Wurzeln habe. Jetzt haben wir hier wirklich spannende Zahlen, würde ich mal sagen. Es gab bereits Reaktionen von Kimmich und Nagelsmann, die vor allem die Umfrage kritisiert haben. Also gar nicht das Ergebnis an sich, sondern vor allem auch auf die Umfrage eingegangen sind, dass sie den Zeitpunkt der Umfrage falsch finden, dass sie das scheiße finden, dass so eine Umfrage überhaupt durchgeführt wird. Nagelsmann hat gesagt, er will von so einer Umfrage nichts mehr hören. Hannes, was sagst du jetzt da dazu? Also ist es der richtige Weg, die Umfrage zu kritisieren als DFB?
Ehrlich gesagt, gebe ich dem halb, also gebe ich Nagelsmann da ein bisschen so halb die Recht. Wie sagt man das? Stimme ich ihm ein bisschen zu. Ich finde, vor einer Europameisterschaft, wo wirklich Deutschland als neues Deutschland auftreten will vor der Welt, ist so eine Umfrage unfassbar unpassend. Also ich finde es wirklich kacke. Weil dieses offizielle Werbevideo, kennt ihr das noch, wo beschrieben wird, was typisch deutsch ist. Döner ohne Schaf, Müller, aber dann die ganzen anderen arabischstammigen Nachnamen. Also das, so ein Video ist geil. Weil gezeigt wird, hey, Deutschland ist heutzutage echt Multikulti. Wir haben, glaube ich, 15 Millionen Menschen oder 20 Millionen Menschen in diesem Land mit ausländischen Wurzeln, beziehungsweise in der doppelten Staatsbürgerschaft, ein Viertel der deutschen Nationalmannschaft hat 2 Pässe. Ich habe 2 Pässe. Ich finde das eigentlich ganz geil, 2 Pässe zu haben, dieses Konzept. Ich finde, die Umfrage kommt zu einem unpassenden Moment, aber sie reflektiert halt wirklich Teile der Gesellschaft wieder. Und in dem Sinne ist sie dann wichtig, weil sie auf evidently Probleme in der Gesellschaft aufweist. Die Zahlen sind, ich finde sie nicht überraschend. Also, dass es in Deutschland ein Rassismusproblem, dass es in Deutschland ein Rassismusproblem gibt, das liegt offen auf der Hand. Ich kann diese Leute, diese 20% ein bisschen verunsichern, beziehungsweise ihnen sagen, hey, wenn ihr euch die U17 anschaut, die Weltmeister wurde, da war die Anzahl an weißen Spielern noch viel weniger als in der deutschen Nationalmannschaft, in der A-Mannschaft. Deswegen sucht euch eine andere Nationalmannschaft oder guckt einen anderen Sport, das ist nicht unser Problem. Und wie Kimmich gesagt hat, er würde ziemlich viele vermissen, wenn sie nicht da wären. Und es ist nun mal, nochmal zur Umfrage, ich denke, sie kommt zu einem falschen Zeitpunkt, weil sie deutet auf ein wirkliches Problem innerhalb der Gesellschaft. Aber in dem Moment, wo wir uns als geeinetes, geschlossenes Deutschland zeigen wollen, finde ich sie falsch.
Also ich finde die Aussagen von Kimmich und Nagelsmann vollkommen verständlich emotional betrachtet. Aber dieses Antiwissenschaftliche regt mich dermaßen auf, muss ich mal sagen. Dieses Antiwissenschaftliche regt mich dermaßen auf. Du kannst doch nicht sagen, dass eine Umfrage falsch ist. Ja. Was ist denn das für eine dumme Also wirklich, ich will nicht die Menschen kritisieren, weil ich glaube, emotional kann ich es voll nachvollziehen, dass wenn du so gefragt wirst, wie jetzt auf dieser PK, reagierst du so. Aber einfach nur der Gedanke dahinter, auch teilweise von irgendwelchen Medienschaffenden oder irgendwelchen Kommentatoren der ganzen Sache, zu sagen, ja, die Umfrage ist falsch oder die ist zum falschen Zeitpunkt, kann man nochmal drüber streiten, weil es war ja im Rahmen dieser ARD-Doku, ist aber sowas von dämlich, weil don't kill the messenger. Was hat denn die Umfrage damit zu tun, dass irgendwelche rassistischen Stereotype in dieser Gesellschaft sind? Und der Punkt, ich finde, das sind gar nicht so viele Leute. Das ist, also ich finde das gar nicht so krass. 17% ist doch nicht viel. Boah. Klar, aber 17% wählen auch die AfD, ist doch jetzt nichts Neues, dass wir 18% Nazis in Deutschland haben. Das ist doch jetzt nichts Neues. So, also ich fand es erstens auch überhaupt nicht überraschend von der Anzahl her und ich fand es auch nicht so viel. Weil man muss sich mal überlegen, in anderen Ländern wäre es doch genauso.
Ja, klar.
Nein, man kann doch auch mal drüber sprechen, dass 18% sich anscheinend keinen wünschen. Nicht?
Ich finde es eher ekelhaft, dass die Leute mittlerweile, also dass die AfD es anscheinend salonfähig gemacht hat, dass man in der Umfrage selbstverständlich das angeben kann. Jeder Fünfte hat in dieser Umfrage hat sich nicht dafür geschämt zu sagen, ja, da sollten mehr weiße Spieler spielen. Das ist doch das Ekelhafte daran.
Also ja, aber ich find, aber was heißt denn hier? Also ich meine, es ist eine unanonyme Umfrage, eine anonyme Umfrage. So,
das ja, aber wir alle drei wissen, dass es auch in anonymen Umfragen einen Bias der sozialen Erwünschtheit gibt. Und selbst, also dieser Bias zieht hier scheinbar nicht mehr, weil die Leute das anscheinend nicht mehr interessiert, sondern dass sie jetzt wirklich mittlerweile unverhohlen diese Meinung wiedergeben. Ich bin voll und ganz bei dir, Brian, das war jetzt total abzusehen. Hannes hat es ganz am Anfang schon angesprochen, bei den EU-Wahlen ist mit einem extremen Rechtsrutsch zu rechnen. Also das ist ja jetzt nichts Neues, dieses Meinungsbild.
Ja.
Deshalb bin ich voll und ganz bei dir, aber ich finde es schon krass, dass auch in dieser Fußballbubble mittlerweile sich da jeder so unverhohlen mit seinen rassistischen Meinungen um sich wirft. Das finde ich schon sehr schwierig. Zu dem Punkt, ich finde es ein bisschen lächerlich von Nagelsmann und Kimmich zu sagen, die Umfrage kommt zu einem falschen Zeitpunkt. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt für Umfragen und das ist Journalismus. Es ist nicht die Aufgabe von Journalismus und vor allem nicht vom öffentlich-rechtlichen Journalismus, dafür zu sorgen, wir müssen jetzt ein geeintes Deutschland sein, wir wollen hier jetzt ein tolles Narrativ schaffen, wir wollen jetzt eine schöne EM haben. Das ist nicht die Aufgabe von Journalismus. Die Aufgabe von Journalismus ist es, objektiv ein Sachverhalt wiederzugeben. Und den Sachverhalt, den wir haben, habt ihr beide gesagt, ist, wir haben ein Rassismusproblem und das Rassismusproblem haben wir scheinbar auch extrem im Fußball. Und deshalb gibt es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für die Umfrage, sondern die Umfrage ist jetzt und das ist nicht die Aufgabe davon zu sagen, wir müssen jetzt aber berücksichtigen, dass es eine EM ist. Weil das wäre komplett falsch. Und deshalb finde ich es ein bisschen anmaßend vom DFB, da zu sagen nach dem Motto, ja, AD, wir könnt ihr nur.
Voll. Ich finde, also ich habe ja die Aussage verteidigt im Sinne, dass die Umfrage zu einem falschen Zeitpunkt kommt, weil ich weiß nicht, also ich denke, wir drei als wirklich weiße mitteleuropäische Menschen werden niemals verstehen, wie es ist für eine Person, die eine dunklere Hautfarbe hat, in dem Moment, was die spüren, das werden wir niemals verstehen. Und deswegen denke ich mir auch, dass es in dem Sinne der falsche Zeitpunkt war, weil diese Spieler, die ja wirklich mit Stolz und mit Bock die deutsche Nationalmannschaft vertreten werden, durch so eine Umfrage theoretisch auch demotiviert werden könnten. Weißt, es kann ja auch den anderen Effekt haben, dass die sagen so, hey, diesen ganzen Nazis zeigen wir es, dass wir nicht mehr für deren Deutschland spielen, sondern für unser Deutschland, dieses neue Deutschland. Aber es kann auch sein, dass du dir denkst, hey, ihr Idioten, wenn ihr keinen Bock habt, dass ich diese Farben trage, dann lasse ich es komplett.
Aber das darf ja kein Faktor sein in der Veröffentlichung der Umfrage. Also das darf ja kein Faktor sein.
Voll. Also ich glaube im Endeffekt Zeitpunkt hin oder her, ich will nochmal jetzt ganz kurz nachfragen, findet ihr die Zahlen überraschend oder nicht?
Nee, null.
Boah, weiß nicht. Irgendwie, also klar, wenn man das natürlich alles in Relation setzt mit den Umfragewerten, die wir haben, auch mit der AfD, selbstverständlich dann eigentlich nicht. Auch in Anbetracht der Tatsache, wir hatten es da schon mal drüber in irgendeiner Folge, was wir in unserem Leben auf Fußballplätzen, auf deutschen Fußballplätzen schon alles gehört haben an Rassismus, dann auch nicht. Aber irgendwie finde ich schon wild, dass es selbst bei der Nationalmannschaft so ein Problem ist, weil ich mir da halt so denke, boah, also die Nationalmannschaft eint ja eigentlich wirklich.
Ich denke, das hat halt auch ein bisschen damit zu tun, in welcher Bubble wir uns bewegen. Weißt du, wir sind schon in einer akademischen, überdurchschnittlich gut gebildeten Bubble unterwegs. Du bist zwar bei den Grünen, Walle, kleiner Spaß, aber also wir sind schon in dieser,
das war geheim, Bubble
unterwegs. Also das ist schon so ein Ding. Also ich denke mir, das Gefühl, was diese 17% da an das Tageslicht gebracht haben, das ist in anderen sozialen Kreisen viel, viel verbreiteter als das, was wir das wahrnehmen.
Also was ich will nicht sagen, Verständnis äußern kann, sondern einfach, um das nachzuvollziehen, ist schon, glaube ich, dass einige Menschen sich nicht, also einige Menschen, weiße Menschen in Deutschland, sich nicht mehr gefühlt repräsentiert fühlen. Ja. Da war ja auch mal diese vollkommen ausgeartete und widerliche Diskussion über, ob Boateng damals, also wir wissen, dass Jerome Boateng ein kranker Bastard ist, aber aus anderen Gründen, aber es war ja die Diskussion, ob er der Nachbar sein wollte von einem, meinte Herr Gauland so. Und ich glaube schon, dass natürlich ein gewisses Milieu sich nicht mehr repräsentiert fühlt durch diese Nationalmannschaft. Ich meine, das ist ja auch immer wieder die Diskussion bei der französischen Nationalmannschaft, die ja auch überwiegend aus dunkelhäutigen Spielern besteht. So, das ist eine völlig unbegründete Angst, aber einfach rein nachvollziehen kann ich das nicht.
Aber da kann
ich. Aber einfach nur, um aufzudröseln.
Ja, genau, aber das, völlig richtig aufgedröselt, der Repräsentationsgedanke. Natürlich, die Nationalmannschaft hat einen Repräsentationsauftrag. Aber ist es die Aufgabe der Nationalmannschaft, die Gesamtbevölkerung Deutschlands zu repräsentieren? Oder ist es als Repräsentationsmannschaft des DFB nicht ihre Aufgabe, Fußball-Deutschland zu repräsentieren? Und wenn man dann Fußball-Deutschland anschaut, dann müsste diese Mannschaft noch viel bunter sein.
Ja, aber ganz kurz, ich finde, die Nationalmannschaft repräsentiert doch ganz gut die gesamte Gesellschaft in Deutschland, oder nicht? Wie gesagt, in Deutschland haben mittlerweile zwischen 15 und 20 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund, einen ausländischen, einen zweiten Pass. Und das spiegelt doch die Nationalmannschaft ganz gut wieder, oder nicht? Also,
voll.
Wenn die Leute sich mehr, keine Ahnung, Ballacks und Schneider wünschen, dann können sie halt zwischen 54 und 2010 sich das anschauen. Aber ich weiß, bei der WM 2010 waren auch, es ist vollkommen unverständlich und einfach schade, aber ich denke, die Nationalmannschaft macht in dem Sinne alles richtig, dass sie wirklich die gesamte Gesellschaft gut repräsentiert, vor allem mit diesem neuen Multi-Deutschland.
Ich glaube, abschließend kann man diese ganze Debatte mit einem sehr, sehr klugen Satz, ich werde ihn selten als klug zitieren und vor allem selten als Vorzeigemensch zitieren, von Mesut Özil: Wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Ausländer. Und ich glaube, das trifft eigentlich diese ganze Debatte ziemlich auf den Kopf.
Ja, das hat ja auch Lukaku gesagt, wenn er Tore schießt, ist er der belgische Stürmer, wenn er keine Tore schießt, ist er der belgische Stürmer mit afrikanischen Wurzeln. Ja, aber also ich meine, ich freue mich extrem, dass Deutschland so multi ist, weil krank geile Spieler daraus resultiert, weißt?
Habt ihr das Video gesehen von Antonio Rüdiger mit der Flagge, wo er dann Sierra Leone ruft?
Ja. Ja, aber Antonio, ganz kurz, Antonio Rüdiger hat ja mein, ist ja genau mein Ding, deutscher Papa, ausländische Mutter.
Nee, also ich finde auch, also es ist einfach ein super schwieriges Thema generell, Repräsentation und Migration oder Repräsentation von Migrationsgeschichte ist ein sensibles Thema, es ist ein super wichtiges Thema, es ist eines der großen Themen, weil einfach Fluchtbewegungen und Migration auch in Zukunft halt immer eine Rolle spielen werden und das wollen und können einige Menschen scheinbar nicht wahrhaben und auch nicht verstehen, glaube ich, dass einfach Flucht zur Menschheitsgeschichte dazugehört. Und Migration und durch den Klimawandel ist sowieso jetzt nochmal ganz andere Fluchtbewegung geben wird und die Welt sich immer mehr, man kann sagen, vermischt, noch mehr als jetzt und ich glaube, man muss mit der Realität dann schon klarkommen.
Ja, ich wollte auch sagen, als Industrienation, als historische Industrienation ist ja Deutschland teilverantwortlich für Leute, die aufgrund von Klimafolgen ihre Heimat verlassen. Als Nation, die in verschiedenen Kriegen verwickelt war, ist Deutschland auch für Migration mitverantwortlich und das sind einfach Verantwortung, die man tragen muss.
Mein lieber Hannes, das ist ein vollkommen richtiger Gedanke, da hast du absolut recht, nur leider wissen wir, glaube ich, alle drei, dass die Menschen, die da, die 20%, die da sagen, dass sie mehr weiße Spieler gerne in der Nationalmannschaft hätten, die werden mit Sicherheit in dem ganzen Sachverhalt nicht um so viele Ecken denken und diese eigene, diese eigene Verantwortung verstehen. Deshalb.
Aber das ist auch eine Sache, die mich immer aufregt bei den Politikern teilweise, also bei den Politikern, die dann oben. Nein, aber das ist mir einfach vom Wording halt teilweise so, das ist so realitätsfern, wie teilweise Politiker das einfach nicht wahrhaben können und wollen. Das ist eine Sache auch der Kommunikation am Endeffekt, Menschen klar zu machen, was bedeutet die Zukunft, was kommt auf der Zukunft auf uns zu, und das wird irgendwie manchmal nicht klar kommuniziert, leider.
Nee, das wird nicht klar kommuniziert, weil alle immer permanent im Wahlkampf sind, und das ist nun mal, wie du selber gesagt hast, ein sensibles Thema, das dich vermeintlich Wählerstimmen kosten kann. Deshalb wird das nicht angesprochen. Also das wird auch immer so bleiben. Dann verschließen halt doch lieber viele die Augen vor der Realität. Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr happy über die Nationalmannschaft und wie sie zusammengesetzt ist. Und wir fühlen uns, glaube ich, alle drei sehr repräsentiert von der Nationalmannschaft. Hannes fühlt sich sehr von zwei Nationalmannschaften wahrscheinlich repräsentiert. Hat da den doppelten Bonus. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir für diese Woche zu unserer absoluten Abschlussrubrik.
Player of the Week.
Eigentlich Player of the Week, dachte ich mir, lassen wir heute weg. Player of the Week streichen wir heute raus und ersetzen es durch den EM-Barometer. EM-Barometer haben wir letzte Woche schon gemacht. Ja, die Folge, die ist ja gestrichen worden, die ist ja verschollen. Schnelle Runde, schnelle Frage. Auf der Skala von 0 bis 100%, Brian, wo bist du auf dem EM-Barometer?
Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich bin bei 100%, ich hab Bock. Ich glaube, da sind wir uns alle auch einig. Es ist natürlich variiert es jetzt mal mehr, mal weniger, aber wenn ich habe meine Jungs zum Fußball gucken und ich freue mich einfach so. Es ist ja auch mit den Leuten, mit denen man zusammen macht, und wir sind schon die ganze Zeit am Labern, wo wir schauen und wie und Fanartikel und das und dies, das. Und ich glaube, ich bin bei durchschnittlich 100%.
Wundervoll. Hannes, kratzt du auch schon an der Maximal-Obergrenze?
Bei mir ist es noch ein bisschen weiter unten. Ich habe letzte Woche gesagt 8,5. Ich würde sagen, jetzt bin ich bei 90%, weil mir dieses Champions-League-Finale einfach wieder gezeigt hat, wie unfassbar bockig auf Fußball habe. Also wirklich, als Adeyemi auf Courtois zugerannt ist, lag ich auf dem Boden. Weißt du, eine Mannschaft, die nicht meine Mannschaft ist. Ich lag auf dem Boden und dachte mir, what the fuck. Ich denke, es kann richtig, richtig geil werden. Ich hoffe, das Wetter spielt noch mit. Jetzt ist gerade kacke. Aber wenn in 11 Tagen McTominay das 2-0 gegen Deutschland schießt, dann scheint hoffentlich die Sonne. Aber nee, momentan bin ich bei starken 90%.
Hannes, ich bin auch bei voll und ganz 90%, schließe mich dir an. Die Fanmeilen hier in Berlin, es ist unglaublich, was diese Stadt auffährt. Es ist so krass, ich habe so Bock. Diese Arena, die sie vor dem Reichstag jetzt auch noch gebaut haben für irgendwie 2.500 Leute, sieht so krank aus, wirklich. Dieses Adidas Homeground oder irgendwie so heißt das. Ich habe wirklich, wirklich Lust und Laune, und jetzt dann noch, ich habe vor allem, wie du gerade gesagt hast, ich habe Bock auf Fußball bei geilem Wetter, so diese, weil die Verbindung aus Hochsommer und Fußball, die hast du halt nur bei Turnieren, und deshalb da richtig Bock drauf. Ich plane auch schon, wo ich welche Spiele schaue. Ich habe schon geguckt, bei welchen Spielen bin ich in Berlin, wann bin ich in Ulm. Ich habe mir auch vorgenommen, ein Spiel will ich auch in Ulm gucken, und auf jeden Fall auch bei stabilen 90%. Bevor ich euch zwei jetzt in den Feierabend schicke, haben wir endlich noch einen ewig lang angeteaserten Teaser hier aufzulösen für unsere Fangemeinde da draußen. Ihr werdet es gemerkt haben, wir sind sehr euphorisch auf die EM, wir haben richtig Bock, deshalb wird es natürlich jetzt keine Sommerpause geben. Normalerweise würden wir jetzt in die Sommerpause gehen, wir würden uns von euch verabschieden und würden uns dann wieder gegen Ende August mit dem DFB-Pokal mit bei euch melden. Wir bleiben jetzt aber noch fünf Wochen euch treu, begleiten euch durch die Europameisterschaft mit einem Dreierkette VBH EM-Spezial. Wie das alles aussehen wird, wie das alles gestaltet wird, das werdet ihr dann noch sehen. Aber ihr dürft euch freuen, wir begleiten euch mit der Kicktipp-Runde durch das ganze Turnier und auf jeden Fall, glaube ich, mit reichlich Folgen und ganz viel Fachwissen und ich glaube, mit ganz viel Enthusiasmus.
Ich glaube tatsächlich, es ist schön, und ich freue mich sehr, mit euch darüber zu sprechen, das auch nochmal zu begleiten. Ich glaube, nicht nur das erste Mal als erwachsener Mensch ein Heim-EM bzw. ein großes Turnier zu Hause zu erleben, ist was Besonderes, auch jetzt mit euch zusammen das zu machen. Da freue ich mich auch drauf, weil das letzte große Turnier, was ich wirklich viel verfolgt habe, war ja die EM 2021, und da gab es uns noch nicht. Euch gab es zwar schon als meine guten Freunde, aber noch nicht den Podcast. Und was mir gerade nur eingefallen ist, wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so krass neu für die meisten, weil durch dieses Kicktipp-Spiel war ja eigentlich klar, dass wir weitermachen.
Ja, aber es ist ja ein EM-Spezial. Das wussten sie ja nicht. Es wird ja speziell.
Es wird speziell. Ich freue mich auch wirklich sehr drauf, mit euch darüber zu sprechen. Es wird geil. Es wird geil. Viva la vida. Und ich sag einfach nur, wir sind völlig losgelöst von der Erde.
Hannes freut sich ja auch auf das Europameisterschaftsspezial und hat auch Bock darauf, so mit seinem Fachwissen und seinen schlechten Witzen euch durch das Turnier zu bringen. Und ansonsten würde ich sagen, schicken wir die Leute in Feierabend. In einer halben Stunde ist Anpfiff Deutschland gegen Ukraine. Ich war noch nie so hyped auf ein Deutschland-Freundschaftsspiel. Ich freue mich richtig. Hannes hat es gestern schon gesagt, war gestern schon die ganze Zeit so, ah ja, die spielen ja heute Abend. Dann war ich die ganze Zeit, ja, wie geil wär's? Und dann war es aber jetzt morgen. Egal. Gucken wir heute das Spiel. Lieber Hannes, dir einen schönen Abend. Vielen Dank. Lieber Brian, dir einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns, wir hören uns.
Macht's gut.
Jungs, ciao, ciao. Ciao, und ciao. Drückt Deutschland die Daumen.
An dieser Stelle bleibt mir nichts mehr zu sagen als tschüss, ciao, bis nächste Woche.